Herzlich willkommen hier zur 12. Folge von Zwei Typen, ein Mikro. Beziehungsweise heute sind es mal drei Typen, ein Mikro. Wir haben nämlich mal wieder einen Gast am Start. Möchtest du dich denn vielleicht schon mal vorstellen?
Hallo, danke erstmal für die Einladung. Freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Mein Name ist Jerome Brunel und was soll ich über mich sagen? Wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Ich habe 20 Jahre Hörfunk gemacht und habe dann studiert parallel und bin jetzt Lehrer und Podcaster.
Ja, coole Laufbahn hast du auf jeden Fall. Ich habe nämlich viel über dich gelesen.
Trotzdem. Okay. Hoffentlich nur Gutes.
Ja, ich habe wirklich coole Sachen gelesen, weil ich habe heute schon mal gesagt, dass der Name Jerome Brunel für mich schon ein Begriff war. Als ich damals, ich kam ja aus Südfrankreich zurück, als ich da in Monaco gewohnt habe. Und als ich hier die erste Male Radio gehört habe, da war dein Name, Jerome Brunel.
Okay, welches Radio hast du damals gehört?
Das sage ich jetzt nicht.
Warum nicht?
Will ich auch will wissen. Ich will dich ja erzählen lassen und da verrate ich doch nicht alles. Aber ich weiß auf jeden Fall, für mich war Jerome Brunel immer ein Begriff. Und irgendwann habe ich dich bei Facebook entdeckt. Mhm. Und so Stück für Stück habe ich gedacht, naja, das ist der Kerl, der Mann, der mich damals so interessiert hat und jetzt auch noch. Als ich die Anfrage gestellt habe, habe ich gesagt, Julian, wir haben es hier mit dem Profi zu tun.
Ja, ich weiß.
Er hat richtige Prominenten in seinen Podcasts. War ich ein bisschen neidisch. Die Voice-Stimme von RTL, der mir nicht mal geantwortet hat. Der schreibt ab und zu mit mir, aber der hat mir nicht geantwortet.
Auch das hat er bestimmt nicht böse gemeint. Also.
Nein. Das glaube ich nicht.
Ich denke mal, der bekommt wahnsinnig viele Anfragen tatsächlich. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man irgendwie der 763. ist, der ihn anfragt. Ich habe ihn jetzt auch persönlich kennengelernt, Patrick Linke, die Stimme von RTL und super sympathischer Mensch.
Also das ist
ganz, ganz toller Mensch.
Ich bewundere diesen Mensch, wirklich. Ich bewundere diese Stimme, ich bewundere den Typ. Ich finde seine Karriere mega und ich habe zwar jetzt eine an der Angel von RTL, einen Nachrichtensprecher, und den werde ich auch kriegen. Aber jetzt heute Abend haben wir jetzt erstmal den Jerome hier. Und mich interessiert so einfach deine Laufbahn. Wie kamst du zum Radio?
Ganz früh, ehrlich gesagt. Ich war 16 und hatte einen Kumpel, den Mirko. Und der Kumpel hatte einen Vater, der bei der Zeitung gearbeitet hat. Und in Freiburg, wo ich gelebt habe, gab es ein Projekt, das war ein Projekt zwischen mehreren oder einer Zeitung, ich weiß es nicht mehr, also zwischen Zeitungsverlagen und dem SWF, also dem Südwestfunk, öffentlich-rechtlich. Und die haben gemeinsam einen Radiosender gemacht und das war das Stadtradio Freiburg und der Chefredakteur wurde der Kumpel, der Vater von meinem Kumpel. Und der sagte irgendwann mal zu mir, weil er mitbekommen hatte, dass ich mich fürs Thema Rundfunk interessiere, sagte zu mir, hey, mach doch ein Projekt an deiner Schule. Ihr habt ja Projektwochen und da könntest du doch eine Radiosendung produzieren und ihr dürft dann auch ins Studio und es dann machen und dann habe ich das gemacht und das war sozusagen meine ersten Gehversuche beim Hörfunk und diese Sendung wurde dann auch teilweise ausgestrahlt, also Ausschnitte daraus und dann sagte er danach zu mir, wenn du willst, kannst du einmal die Woche eine Stunde üben, bereite einfach eine Sendung vor und mach das einfach und auch daraus wurden dann Teile gesendet. Und dann kam das Schwarzwaldradio nach Freiburg und er sagte dann zu mir, bewirb dich doch da mal, probier's einfach. Und das habe ich getan und alle haben mich für verrückt erklärt, weil ich war damals, wie alt war ich da? 18? Ja, und also ein Nichts. Also ich habe nie vorher Radio so richtig gemacht und habe mich da beworben, bin da hingegangen und gesagt, hey, ich will unbedingt Radio machen, ist mir egal was. Und wenn ich die Mülleimer leere, ist mir wurscht, ich will zum Radio. Und dann haben die mich tatsächlich in ein Studio gesetzt und haben gesagt, mach mal. Und dann habe ich 2-3 Wochen nur Platten weggeräumt, also so richtig diese Alben, bis mir die Finger geblutet haben, also so vorne, ne? Weil ich da immer an dieselbe Stelle gekommen bin. Und dann meinte irgendwann der eine Mensch zu mir, ja, jetzt probierst du mal ins Studio dich zu setzen, wir machen mal eine Probesendung. Die habe ich dann gemacht. Und wenig später war ich dann tatsächlich im Schwarzwaldradio auf Sendung und habe dann eine Sendung nach der anderen moderiert und dann hat sich die Firma, die damals für Schwarzwaldradio produziert hat, für die ich gearbeitet habe, zurückgezogen aus dem Sender. Und dann kam Schwarzwaldradio direkt auf mich zu, möchtest du nicht bei uns weitermachen? Und so war ich dann beim Radio.
Richtig cool.
Ja, also es ist eine Karriere, die wäre heute wahrscheinlich so nicht mehr möglich. Also als 18-Jähriger
aufzutauchen. Ich wollte gerade sagen, das ist auch nur was früher funktioniert hat.
Ja. Ich meine, okay, man muss ja auch sagen, Schwarzwaldradio ist halt einfach ein geiler Sender.
Wobei Schwarzwaldradio, Vorsicht, Schwarzwaldradio heute ist ein anderer Sender als Schwarzwaldradio damals.
Ach, das war nicht das Gleiche, okay?
Nein, das ist nicht das Gleiche. Schwarzwaldradio damals war ein Sender in Freiburg und mit Gesellschaften aus Freiburg. Und die wurden ja damals, wenn ich mich richtig sehe, übernommen von Radio Regenbogen. Und die haben heute noch ein Außenstudio dort. Und das Schwarzwaldradio ist eine Neugründung in Offenburg.
Ah, okay.
Aber die beiden haben nichts miteinander zu tun. Trotzdem ist es irgendwie schön. Ich habe beim Schwarzwaldradio angefangen und jetzt bin ich wieder beim Schwarzwaldradio, auch wenn es ein anderes
ist. Das finde ich aber auch eine coole Geschichte, ehrlich gesagt. Ich habe ja vor kurzem mit dem Tobias Sigwart eine Aufnahme gemacht im Schwarzwaldradio, weil er mich gefragt hat, wie ich denn als Radiomoderator gestartet habe in Südfrankreich. Und ich war Schallplattenputzer und habe da im Keller Schallplatten geputzt und geputzt. Und da war so eine geile Anlage da. Zwei Lautsprecher und ich habe Elvis, AC/DC aufgelegt und habe dann einfach nebenbei moderiert. Also so getan halt. Und irgendwann kam so eine dumpfe Stimme aus dem Lautsprecher. Sie kommen jetzt mal sofort hoch mit dem Aufzug in 5. Stock. Ich habe einen richtigen Anschiss kassiert. Aber es war lohnenswert, denn danach hat er gefragt, möchten Sie denn bei RMC Côte d'Azur so eine Co-Sendung machen? Sag ich, ich hatte zwar Schiss davor, aber ich habe es gemacht und es war ein cooler Start. Aber ich finde jetzt bei dir, es ist interessant, dass dieser Sender gleich heißt und der andere, dass du jetzt bei den anderen gelandet bist.
Ja. Die nannten sich ja auch oder haben auch damals Aufkleber produziert, Schwarzwaldradio, also der erste. Da hieß es SWR. Und
Schwarzwaldradio, ja.
Und dann kam der SWF und weiß nicht, ob die geklagt haben. Auf jeden Fall sind sie da anwaltlich dagegen vorgegangen, haben gesagt, nee, das geht nicht. Und wir haben nicht verstanden, warum denn nicht. Die heißen noch SWF. Später wurde es uns dann klar, als die dann fusioniert sind und haben und sich dann eben SWR genannt haben, ja.
Und wie kamst du dazu, Lehrer werden zu wollen?
Naja, ich habe ja 20 Jahre Hörfunk gemacht und das Radio hat sich ja in den letzten Jahren stark verändert, als ich angefangen habe. Also ich habe ja dann beim Schwarzwaldradio, wie gesagt, gearbeitet und habe dann aber gewechselt, bin ich dann zu dem Sender, den dann der ehemalige Chefredakteur des Stadtradio Freiburgs, also meinem Entdeckter, gegründet hat und als Programmchef da unterwegs war und hat mich gefragt, möchtest du nicht bei uns deine Ausbildung machen zum Hörfunkmoderator? Das habe ich dann auch gemacht und das war ein Sender damals, hieß damals FR1, heißt heute Baden Radio, glaube ich, in Freiburg und hat mich dann da ausgebildet und das war ein Sender, der sehr journalistisch unterwegs war. Also waren richtig Nachrichten und auch lange Nachrichten. Wollte natürlich keiner hören, schon damals nicht, aber es war halt journalistisch geprägt, Interviews und so weiter. Und im Laufe der Jahre, ich bin ja dann von Sender zu Sender gegangen, vor allem war ich dann bei Antenne 1 in Stuttgart 11 Jahre lang, wurde das halt immer flacher. Das heißt, am Anfang habe ich dann noch Interviews gemacht, auch live. Das wurde immer weniger und immer weniger und am Schluss war es dann so, dass du eigentlich nur noch Texte vorgelesen hast und alle 2 Stunden die gleiche Musik gespielt hast. Und das hat mich irgendwann tatsächlich gelangweilt. Und es war auch nichts Besonderes für mich. Für viele ist natürlich Radiomoderator zu sein was ganz Besonderes. Merke ich auch an deiner Reaktion. Aber für mich war das es eben nicht mehr. Und ich habe dann überlegt, Mensch, was könntest du denn noch machen? Ich wurde ja auch nicht jünger. Und ich habe auch festgestellt, wenn die Moderatoren älter werden, kriegen sie Probleme mit ihrem Job. Sprich, die sind dann auch gerne mal verschwunden, gerade bei Privatsendern. Und ich habe dann überlegt, okay, das will ich eigentlich nicht, dass mir das passiert. Und dann habe ich eben angefangen, nach Alternativen zu suchen. Und mir fiel dann irgendwann ein, dass meine Mutter ja mal Pädagogik studiert hat. Und dann habe ich mich damit befasst und dann überlegt, ja gut, das wäre etwas, was ich gerne machen möchte. Und dann habe ich angefangen zu studieren, wurde dann statt Festangestellter dann eben freier Mitarbeiter. Und so habe ich mir das Studium finanziert. Und irgendwann war ich dann fertig mit dem Studium und dann bin ich Lehrer geworden.
Und was unterrichtest du?
Alles. Ich bin an einer Hauptschule bzw. Werkrealschule. Ich habe Deutsch und Geografie studiert und Soziologie und unterrichte dann aber fast anders. Also Mathe, ja. Geschichte und so weiter. Gibt so ein paar Fächer, die ich nicht oder kaum unterrichte. Ich habe es schon mal unterrichtet, Englisch, aber das ist nicht so meine Stärke. Oder Sport sollte man auch ausgebildet sein, aber fast alle anderen Fächer habe ich irgendwann mal schon mal unterrichtet. Was auch okay ist, weil das bietet dann auch Abwechslung.
Mhm. Ist bestimmt sehr beliebt in der Schule oder in deinen Klassen, oder?
Die Schüler haben mich tatsächlich und Schülerinnen haben mich tatsächlich zum Vertrauenslehrer gewählt, worauf ich sehr stolz bin. Sage ich ganz ehrlich, da bin ich mega stolz drauf. Und ja, versuche für meine Schüler nicht nur Lehrer zu sein, sondern wenn sie Probleme haben und wir haben halt eine Schülerschaft, die oft Probleme hat, dann an ihrer Seite zu stehen und sie zu unterstützen, wo ich kann, sie auf den rechten Weg zu bringen, geduldig mit ihnen zu sein und so weiter. Das ist mir sehr, sehr wichtig tatsächlich und da nehme ich mir auch gerne Zeit für und man kriegt aber auch viel zurück. Also es gibt immer wieder Schülerinnen oder Schüler, die ich früher mal hatte und die sich dann irgendwie bei mir melden über Facebook oder was weiß ich, wenn sie ein Problemchen haben oder wenn sie eine Beratung brauchen. Also ich habe zum Beispiel einer kontaktiert, der hat beim Aldi gearbeitet und wollte gerne unbedingt Schauspieler werden, was ich denn davon halte. Und dann habe ich mir wirklich die Zeit genommen, habe ich mit dem in einem Café getroffen. Wir haben darüber gesprochen. Ja. Und das sind so Dinge, wo ich dann sage, da kriegst du viel zurück. Und insofern mache ich das gerne. Es gibt natürlich auch weniger schöne Sachen im Beruf des Lehrers. Das gehört halt auch dazu, wie in jedem Beruf. Aber wenn man dann wieder es hinbekommen hat, dass man einen Schüler oder eine Schülerin auf den richtigen Weg begleitet hat, dann ist es ein recht richtig schönes Gefühl. Man hat dann so das Gefühl, okay, ich habe was bewegt. Mhm. Und das Gefühl hat mir manchmal beim Hörfunk tatsächlich gefehlt.
Ja, stimmt. Du bekommst ja im Prinzip gar kein richtiges Feedback. Also schätze ich jetzt einfach mal von den Hörern, die dich hören. Natürlich bekommst du ab und zu vielleicht mal eine E-Mail oder irgendwelche Leserbriefe oder so, aber so ein richtig direktes Feedback bekommst du nicht, ne?
Als ich Hörfunk gemacht habe, da fing das Internet so gerade so an, ne? Was so die Kommunikation zwischen Hörfunksendern und Zuhörern betraf. Das war bei mir nicht so. Also es gab da eben noch nicht so die Möglichkeit, eine WhatsApp ins Studio zu schicken oder den Moderator direkt. Es gab nur einen Weg, das war das Telefon. Da haben sich die manchmal gemeldet. Das kam schon vor. Wenn man ans Telefon gegangen ist, weil man musste ja nicht unbedingt ans Telefon gehen. Also wenn du im Radiostudio bist, dann klingelt das Telefon eigentlich ständig. Es blinkt immer. Ich bin zwar oft dran gegangen, aber halt auch nicht immer. Aber ich muss ehrlich sagen, ich tue mich da ein bisschen schwer damit, weil wenn jemand zu mir sagt, boah, wenn ich dich höre, das ist so toll und was weiß ich, dann tue ich mich damit echt schwer, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, weil ich finde mich jetzt gar nicht so toll. Ja, also,
du kannst ja positive Feedback und du weißt nicht, wie die ja. Okay, kann
ich. Du musst dieses Kompliment annehmen, Jerome.
Ich nehme es durchaus an. Ich freue mich auch drüber, aber ich weiß immer nicht. Ich denke mir immer, hey, ist toll. Also ich freue mich drüber, aber ich finde mich persönlich nicht so toll. Also, dass ich sagen würde, boah, jetzt, ich bin hier der tolle Hecht, sondern ich bin eigentlich ein ganz normaler Mensch, der eben vielleicht die Gabe hat, in ein Mikrofon zu sprechen. Aber das ist nichts, was besonders ist für mich.
Das macht du bist du. Und das macht, du verstellst dich nicht. Und das macht sehr viel aus. Und so wie du dich jetzt auch bei deinen Schülern benimmst, so moderierst du auch eine Sendung. Und das ist einfach die Persönlichkeit, die sich nicht verstellt. Ja. Ja. Ich meine, ich hatte mal bei der Antenne 1 hat ja mal, Neckarburg aufgekauft, als der Gerd Kinninger verstorben ist. Und ich hatte früher beim Gerd Kinninger gearbeitet in dieser alte Villa. Und ich habe immer Konzertkarten besorgt und die immer in meiner Sendung habe ich die verscherbelt. Und das Telefon war ja so ein Blinker. Es hat immer geblinkt die ganze Zeit. Und irgendwann hat mir mal der Kerl war angestellt bei ihm. Der hat gesagt, du kannst doch nicht Konzertkarten von Scorpions bei dir verscherbeln. Das ist mein Job. Sag ich, okay, also damit habe ich dann aufgehört. Ja. Ich habe dann prinzipiell komplett aufgehört dort, weil ja, ich hatte aber Erfolg damit. Und es war einfach ich habe die Dinger verscherbelt. Ich habe keine komplizierte Fragen gestellt oder so. Ja. Aber ich finde deine Art am Mikrofon, und das hat mich ja fasziniert, die ist so, wie du jetzt auch bist.
Ja, ich versuche authentisch zu sein, so zu sein, wie ich bin. Natürlich, wenn du bei einem großen Sender wie Antenne 1 zum Beispiel arbeitest, kannst du natürlich nicht machen, was du willst. Ja, also das geht nicht, sondern heißt zum Beispiel, hab immer ein Lächeln am Mikrofon oder du musst in jeder Moderation bestimmte Sachen sagen. Die größten Hits für Baden-Württemberg war der Spruch, den in jeder Moderation sagen musste.
Der würde ich völlig durchdrehen. Also,
ja, daran gewöhnt man sich.
Man kann es mal sagen, aber nicht alle 30 Sekunden oder in jeder Mod. Die besten Hits der 70er, 80er, 90er und von heute.
Und das Beste von heute.
Nein, vor allem, wenn man sich die Playlist von den Radiosender anguckt, haben wir mal gemacht bei, was war es bei uns, das dürfen die auch hören, ist mir egal, die neue Welle, da hatten wir auf Arbeit, ich arbeite in einem IT-Unternehmen und unsere Studentin hatte Zeit und die hat so ein Excel-Sheet gemacht mit den häufigsten Liedern, die du auf die neue Welle hörst. Und du hast gesehen, dass es so ein Pool von so 200 Liedern gibt, maximal, und die werden immer Tag für Tag durchrotiert und da gibt's auch keine Abwechslung drin oder so. Das ist meistens immer das Gleiche, was sie leider runterradern.
Na gut, das Problem, und da verstehe ich die Radiosender auch, es gibt ja immer diese MA, diese Marktuntersuchung.
Ja.
Und da werden bestimmte Dinge abgefragt, unter anderem auch der Claim, also die größten Hits für Baden-Württemberg war unser Claim, die werden abgefragt, kennen Sie das? Und da muss natürlich der Radiosender dafür sorgen, dass die Leute das kennen. Und das kannst du halt nur durch Wiederholung. Das zweite ist Propaganda. Also wenn du den Leuten oft genug sagst, einen bestimmten Fact, ist es wurscht, ob er stimmt oder nicht. Die Leute glauben es halt dann. Und ja. Es ist einfach so. Aber es gab trotzdem, ich erinnere mich, durchaus Freiheiten für mich, gerade bei Antenne 1. Ich erinnere mich, es gab dann irgendwann mal eine Anweisung, dass alle Payoffs, also wenn jemand was gewinnt, und dann gibt's ja immer dieses Gespräch mit dem Gewinner und freust du dich und dann so. Das musste aufgezeichnet werden. Mhm. Also während die Musik lief, riefen die Leute an und dann hat man einen genommen und hat den aufgezeichnet, hat das vielleicht noch geschnitten und dann nach zwei Musiktiteln hat man das einfach abgespielt. Und diese Anweisung kam aber irgendwie nie zu mir. Ich wusste natürlich von dieser Anweisung, aber sie kam nicht zu mir. Und deshalb dachte ich, okay, wenn die Anweisung zu mir nicht kommt, mache ich das auch nicht, sondern ich habe die Leute immer live draufgenommen, weil ich das einfach
das finde ich richtig schön authentisch, das ist cool.
Ja, genau. Da kann auch mal was schief gehen. Das ist aber nicht schlimm, weil die Hörer lynchen dich deswegen ja nicht. Und naja, jedenfalls, ich habe dann nicht aufgezeichnet, sondern ich habe das live gemacht. Und die Länge dieser Payoffs war ja auch begrenzt. Das sollte ja immer kurz sein, also nicht 30 Sekunden. Und bei mir waren die halt mal sehr kurz. Und manchmal waren die aber auch mal länger, könnten auch mal 90 Sekunden sein oder sogar noch länger, weil ich das immer abhängig davon gemacht habe, ist es jetzt eine Person, die ich da dran habe, die sich lohnt, ja, die interessant ist, oder ist es eine Person, die komplett uninteressant ist. Dann war das nach 15 Sekunden rum, der hat seinen Preis bekommen und freust du dich, yay, ich freue mich, okay, alles klar, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Oder ob das eine Person war, die was zu erzählen hatte. Und dann habe ich es einfach nicht eingesehen, den zu schneiden. So, und dann gab es irgendwann eine Konferenz mit meiner Chefin damals. Die war dann später beim WDR-Programmdirektorin sogar. Ist, glaube ich, inzwischen wieder bei Antenne Bayern. Und die sagte dann in dieser Konferenz, also ich will noch mal darauf hinweisen an alle Moderatoren, die Payoffs werden aufgezeichnet, außer Herr Brunel. Der darf das live machen, weil der
das ist cool.
War
das
so
ist
stolz cool. In dem Moment auf mich. Aber ich glaube, die Kollegen fanden es nicht so toll und ich war dann vielleicht nicht der beliebteste Kollege. Das war mir aber in dem Moment egal, beziehungsweise ich habe es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Aber so kleine Freiheiten hatte ich dann doch zwischendurch. Aber ich finde es halt einen Unterschied, ob du jemanden aufzeichnest oder ob du wirklich in der Live-Situation bist, wo du einfach mehr Druck hast oder vielleicht auch ein bisschen angespannter bist. Ich denke, das ist einfach authentischer. Und wenn da mal was schief geht, ja gut, dann geht's halt auch mal schief.
Ja.
Who cares? Ja, also,
richtig, ist einfach natürlicher. Ich hasse auch sehr diese, ich nenne sie jetzt mal Fake-Live-Interviews, wenn sie sagen, oh, und jetzt ist Star XYZ bei uns, weil jetzt kommt das neue Album. Und du merkst genau, dass es im Prinzip vorher irgendwas zusammengeschustertes, zusammengeschnittenes ist, wo vermutlich die Plattenfirma schon die Files rausschickt.
Machen aber jetzt alle, glaube ich. Also, das machen
ja, die. Ja, also.
Meiste Sender machen das.
Es gibt keine Radiosender mehr, die für ein Interview bezahlen. Ja, also die Leute rausschicken und die dafür bezahlen. Das ist vorbei. Auch die Öffentlich-Rechtlichen haben dafür einfach kein Geld mehr. Was ich schade finde, weil so ein Interview mit einem Künstler zu machen, also ich habe zum Beispiel mal, ich erinnere mich an ein Interview mit Rod Stewart gemacht in München. Okay. Das ist halt ein Highlight, ja. Also das, so Leute triffst du nicht jeden Tag und wenn du dann wirklich vor dem Künstler sitzt und den wirklich kennenlernst und auch siehst, wie nervös der vorm Konzert ist und so, dann hast du ja auch was zu erzählen, ne? Wenn du nur irgendwelche Files zugeschickt bekommst und die einfach nur konfektionierst, klar, funktioniert auch, geht auch, kannst auch was draus machen, aber es ist halt nicht das Gleiche.
Ja, klar.
Zumindest für mich als Moderator.
Ja. Ja. Aber Antenne 1 hieß doch früher RT4 in Reutlingen, war das, oder?
Ja, es gibt mehrere Sendestrecken und eine ist eben Antenne 1 und eine ist Antenne RT4. Das war dann für uns Moderatoren das Problem, dass wir es waren 5 Sendestrecken, es gab noch Göppingen, Vilstalwelle.
Okay.
Und wir mussten jede einzelne Sendeschiene, nenne ich es mal, also jeden Kanal einzeln bespielen mit Jingle-Maschinen. Das heißt, du drückst auf einen Knopf und dann laufen auf 5 verschiedenen Frequenzen 5 verschiedene Jingles. Und das musstest du auch richtig einstellen, weil die mussten ja auch gleich lang sein. Und dann musstest du die Nachrichten genau auf 0-0 positionieren, weil dann hatten manchmal Sendungen, die liefen nur auf RT4. Das heißt, da waren wir auseinandergeschaltet. Ich habe in der Zentrale moderiert, der Kollege in Reutlingen. Und du musstest dann halt auf die Sekunde genau arbeiten. Und das war etwas, was mir nicht so wirklich Spaß gemacht hat.
Ja, das kann ich verstehen. Oh Gott, das ist ja Höchststrafe. Ja doch, okay, das verstehe ich.
Aber vor allem, wenn du das Wetter vorher hast. Du hast das Wetter vorher und du musst das Wetter genau so lesen, dass du auf die Sekunde genau fertig bist. Und das ist echt eine Kunst. Also das ist schwierig.
Ja.
Wir haben uns ja kennengelernt bei der Susanka in der Radioschule da. Mhm. Und sie habe ich ja vor kurzem nochmal gehört. Sie ist da so ein bisschen bei Antenne 1 jetzt reingerutscht. Und ich habe sie vor kurzem habe ich sie auf Sendung gehört. Sie war mal bei, ich glaube, 90.
Ja, die ist bei allen. Die ist sowohl bei 80s, 80s als auch bei 90s, 90s, wobei sie sagen, bei 90s, 90s ist. Was daran liegt, weil da ja der Carsten, also ihr Mann, mit zu tun hat. Der ist ja Chef von irgendetwas Größerem. Und in
jetzt
dem
ist in Saarbrücken jetzt.
Genau. Und in dem Konglomerat hängt sie ja drin. Und deswegen ist es klar, dass sie dann mal da und mal da zu hören ist.
Saarbrücken habe ich auch mal fast gearbeitet. Radio Salü war ich.
Ja, genau, da ist er Programmchef oder Programmdirektor.
Hm. Okay.
Mittlerweile, ja. Der hat gewechselt. Der war nämlich für die Gruppe von in Mannheim von RPR1, Big FM und Regenbogen. Dort war er, so viel ich weiß, zuständig. Ja. Und dann hat er gewechselt. Er ist jetzt bei Radio Salü. Ich habe jetzt gerade nur den Namen überlegt, weil ich es vor kurzem nochmal bei Insta gelesen habe. Da hat er irgendwas gepostet über Radio Salü.
Und ich bin da mal hingefahren. Bin da mal hingefahren, weil die Interesse hatten und habe da eine Probesendung gemacht. Ich erinnere mich, ich bin dann in ein Studio reingesetzt worden, das super schwer zu bedienen war. Und ich war eigentlich mehr darauf konzentriert, das Studio richtig zu bedienen, als zu moderieren. Ich weiß gar nicht mehr, ob die mich dann wollten oder nicht. Ich wollte dann auf jeden Fall nicht, weil die Bezahlung war mir zu schlecht dafür, dass ich da hätte immer hinfahren müssen. Mhm. Das war dann einfach nicht in einem richtigen Zusammenhang, nennen wir es mal. Das
ist meine
so.
Geburtsstadt. Ich bin in Saarbrücken geboren.
Ich wäre gar nach Saarbrücken gegangen, weil ich fand es insofern interessant, weil eben die Nähe zu Frankreich. Ich bin ja Deutsch-Franzose. Das hätte ich eigentlich ziemlich geil gefunden. Aber ja, man muss ja auch davon leben können. Ne?
Das war nämlich hier meine nächste Frage, die ich schon auf Lager hatte. Ich habe heute Mittag, als ich am Essen war und über dich nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, das ist das Einzige, was ich nicht gelesen habe und auch nicht gefunden habe. Woher stammt der Name Jérôme Brunel? Und das ist ja der typisch französische Name. Also ich hab ja lange in Frankreich gelebt und von daher weiß ich, Jérôme Brunel ist ein französischer Name.
Das ist ein französischer Name. Ich bin tatsächlich Deutsch-Franzose. Mein Vater ist Franzose, meine Mutter ist Deutsche. Die haben sich kennengelernt in Offenburg, in der Halle. Ich komme gar nicht auf den Namen der Halle bei dem Lied My Baby, Baby, Balla, Balla.
Oh Gott, kenne ich, Balla, Balla kenne ich auch. Ganz schlimm, ja. Aber damals. Ja. Mhm.
Und geiles Leben. Meine Mutter war damals dort auf der Schule in Offenburg, in irgendwie so einer katholischen Schule. Die gibt's, glaube ich, sogar heute noch. Und mein Vater hat damals Militärdienst gemacht, also er war Berufssoldat sogar. Und die haben sich kennengelernt. Und meine Mutter hat dann gesagt, also wenn du mit mir zusammen sein wirst, dann musst du aber aufhören, Soldat zu sein. Das hat er dann auch gemacht. Und die Mutter von meiner Mutter war gegen die Hochzeit. Also es war halt noch nicht so lange nach dem Krieg. Dann gab es noch diese Animositäten. Animositäten. So, jetzt haben
wir. Sehr schön.
jedenfalls, die Mutter war, also meine Oma war dann tatsächlich nicht bei der Hochzeit eingeladen. Sie ist trotzdem gekommen, zumindest zur standesamtlichen Trauung und ist dann wieder abgedampft. Also es war damals nicht leicht. Und ich war dann tatsächlich, bin ja in Freiburg aufgewachsen, war da am deutsch-französischen Gymnasium. Ja, und kann beide Sprachen fließend und ja, bin gerne Deutsch-Franzose.
Das finde ich richtig gut. Also ich habe die französische Nationalität nie bekommen, weil es war ja mein Stiefvater und deshalb hat es nicht so funktioniert. Aber ich finde, Frankreich ist, also ich sitze hier, das Internet ist mega. Hier in der Mohrengasse in Bad Belling wäre ich schon längst rausgeflogen.
Mit Sicherheit.
Aber also ich geh gerne in Urlaub nach Frankreich. Ich war immer, also meine Lieblingsregion tatsächlich ist die Bretagne. So um Saint-Malo, also die Nordküste der Bretagne, finde ich wunderschön. Wobei letztes Jahr war ich dann nicht, weil ich zum ersten Mal nach Thailand geflogen bin, um mir dieses Land
anzuschauen. Da haben wir alle drei was gemeinsam. Sehr schön.
Okay. Das habe ich mitverfolgt. Ja, das war. Ich kam ja gerade aus Thailand und habe ich deine Fotos teilweise, deine Stories gesehen. Ich fand das cool, ich fand das witzig. Da ist mir das ja auch eingefallen, dass ich dich anschreibe.
Okay. Nee, also ich habe dieses Land, also ich habe Freunde, tatsächlich, ich habe Freunde und diese Freunde sind alles sehr begeisterte Thailand-Gänger, mehrere von denen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt musst du dir das Land mal anschauen, wenn die alle so davon schwärmen. Und ja, es ist ein wirklich wunderschönes Land. Ich habe mich wirklich schockverliebt. Aber was mich viel mehr beeindruckt hat tatsächlich als das Land selber, waren die Menschen dort. Also ich habe mich da einfach wie ein Fisch im Wasser gefühlt. Die Leute waren so freundlich, so respektvoll, so hilfsbereit. Das Essen war fantastisch, die Menschen waren fantastisch. Also ich habe mich da wirklich, wirklich wohl gefühlt und es ist mir das erste Mal passiert, dass als ich dann am Flughafen war für die Rückreise, bin ich nochmal an einen, da gibt's ja diese Telefonstände, wo man so SIM-Karten bekommen kann, ne? Und bin da zu diesem netten jungen Fräulein hingegangen, habe sie gebeten, die thailändische SIM-Karte nochmal rauszuholen, meine deutsche wieder reinzumachen und ich habe sie dann so angeschaut und gesagt, Mensch, ich bin so traurig, dass ich jetzt gehen muss, weil die Menschen ja mich einfach zutiefst behalten. Mir kamen dann wirklich die Tränen und die guckte mich dann so etwas entgeistert an, was mit dem los?
Ja.
Hat ja nicht mehr alle. Aber in dem Moment war ich also sehr emotional und wirklich traurig und mir flossen wirklich die Tränen runter, dass ich jetzt aus diesem Land raus muss. Ich wäre am liebsten dort geblieben. Wobei, mich haben also auch viele gefragt, wenn du es toll findest, willst du dahin auswandern? Nein, will ich nicht. Aber ich möchte gerne mehr Zeit in Thailand verbringen. Ich bin mir ziemlich sicher, nächstes Jahr werde ich wieder nach Thailand fliegen. Ich war ja alleine unterwegs und das war einfach toll, das war einfach schön.
Ja, Thailand ist mega. Also ich war im März, wie gesagt, und ich habe meine Abschlussprüfung als Schulbegleiter auf einem Dach in Bangkok gemacht. Also über die Freunde, die bei denen wir heute sind oder eingeladen sind, über sie habe ich mich erkundigt. Ich habe gesagt, bitte versprech mir, dass es dort gutes WLAN gibt. Ich habe gesagt, ich habe bis jetzt jede Prüfung, die ich machen musste, super absolviert. Und es wäre richtig scheiße, wenn ich die letzte Prüfung verkacke. Also hat sie dann gesagt, super Internet. Und weißt du, wo ich saß? Oben auf dem Hochhaus in Bangkok. Und habe dann den Laptop Kopfhörer aufgehabt und es war wirklich klasse. Das war mega.
Ja, ich hab 27 Euro bezahlt ungefähr für eine SIM-Karte für einen Monat flat Internet und du hattest überall 5G. Also selbst als ich mit dem Schnellboot übers Meer gefahren bin, gucke ich so auf mein Handy und denke, das gibt's ja nicht, selbst hier gibt's 5G. Also ich weiß nicht, wie die das machen, ob die da Bojen haben mit keine Ahnung, aber ich hatte überall super, also viel besser als in Deutschland. Viel, viel besser.
Ja, gut, oh Gott, die Mobilfunkthematik in Deutschland, sehr schwierig. Oh Gott.
Ja, ja und ja, ich war dort auf einer Insel dann später. Dann, wir waren erst in Bangkok und dann später sind wir auf einer Insel. Und auch, so wie du sagst, die Hütten waren jetzt nicht so der Burner. Also ich habe mir abends heute noch davon gehabt, dass ab und zu mal so ein Viech da rumgekrabbelt ist. Es war jetzt nichts Billiges, aber es war jetzt nicht so der Luxus da drin. Und was ich jetzt auch nicht brauche, aber gut, ich bin schon ein bisschen erschrocken, als ich da so einen riesen Kakerlake gesehen habe. Vor der Zimmertür, da habe ich gesagt,
Ich habe es heute noch gehabt mit jemandem, der mir dann sagte, nee, nach Thailand gehe ich nicht, da gibt's immer so Krabbelfiech. Das, oh, ja, nee.
Mein Gott, da wünsche ich
doch. Also ich muss ehrlich sagen, ich war in Patong, ich war in Pattaya, ich war in Chiang Mai, ich war auf Koh Samui, Bangkok natürlich. Ich habe tatsächlich keine Begegnung mit Tieren gehabt. Also keine einzige in meinem Hotelzimmer. Aber da habe ich vielleicht einfach nur Glück gehabt. Und ich habe auch geguckt, dass ich günstige, also ich habe nichts Teures genommen, außer die letzten zwei Nächte. Habe ich nichts günstig. Ich habe meistens so für 15, 20 Euro Hotels mehr gebucht, weil das mir das gar nicht ist. Krass, das ist nichts, okay. Nee. Und die waren von der Lage auch okay. Muss man vielleicht ein paar Schritte zum Strand gehen, aber das ist ja wurscht. Es waren teilweise auch Zimmer mit ohne Fenster, aber das war alles egal, weil ich bin ja nicht in meinem Hotelzimmer, ich bin ja draußen bei den Menschen. Ja, ja. Und das ist halt das, was mich so beeindruckt hat. Ich bin ja ein Mensch, der gerne mit Menschen sich unterhält, der gerne sich ihre Geschichten anhört, der gerne meine Geschichten erzählt. Also ich interagiere gerne mit Menschen. Und das mache ich ja nicht in meinem Hotelzimmer. Da bin ich ja alleine, sondern das mache ich draußen. Ja. Und deswegen, für mich ist das ein Bett, wo ich mich reinlegen kann, eine Dusche, unter der ich mich waschen kann und eine Toilette. Was ich da mache, sage ich, das weiß jeder. Und und mehr brauche ich nicht. Das ist also einfach so.
Was mich jetzt dort ein bisschen irritiert hat, und ich komme ja ursprünglich aus der Gastronomie, wenn du durch diese, egal in Bangkok, ich sag jetzt einfach in Bangkok, ja, aber da läufst du durch diese Straßen, ja, und dann kannst du da einfach dich hinsetzen, was essen. Und dann haben sie immer so diese tolle Stände da mit Fisch drin.
Oh ja.
Und dann ist da ja kein Eis mehr drin, sondern es ist nur noch Wasser. Und dann habe ich unsere Bekannte, ich kann also wenig Englisch, ich verstehe es zwar, aber ich kann es nicht sprechen. Es hört sich bescheuert an. Also habe ich die Freundin gefragt, sag mal, kannst du mal fragen, ob dieser Fisch noch kalt ist? Bei 38 Grad. Und dann sagte die Frau, ich habe gesagt, ich esse doch lieber vegetarisch. Ich habe gesagt, komm, lass mal gut sein.
Aber es ist tatsächlich erstaunlich, weil wenn ich in China bin, dann habe ich tatsächlich meistens irgendwann mal Durchfall, weil, und zwar heftig, also ich bin schon in China durch Straßen gerannt wie ein Idiot. und das war dann sehr knapp. Also in China hatte ich immer wieder Probleme mit dem Essen tatsächlich. Da musst du wirklich höllisch aufpassen, was da ist. Also frischen Salat zum Beispiel würde ich da nicht essen, weil der halt mit Wasser gewaschen wird und das Wasser ist halt nicht okay. Mhm. In Thailand habe ich darauf überhaupt nicht geachtet und hatte null Probleme. Also wirklich überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, wie die das Details machen, aber irgendwie halten sie es dann doch irgendwie frisch. Insofern, damit hatte ich tatsächlich kein Problem. Letzte zwei Nächte in Bangkok war ich dann noch in einem Hotel. Das war das ehemals höchste Hochhaus in Thailand.
Da aber ist nicht Hotel da, wo drin. Die Cocktailbar auf dem Dach ist.
Nee, das ist keine Cocktailbar auf dem Bad, aber es gibt ja ganz viele solche Bars auf den Dächern, war ich auch mal. Die hatten tatsächlich keine. Die hatten eine Bar ganz oben, aber nicht auf dem Dach, sondern innen drin und die war furchtbar. Aber ich wollte halt ein Zimmer, wo ich aus dem Fenster schaue, einen Blick auf Bangkok. Und da hatte ich einen fantastischen Blick auf Bangkok. Vor allem nachts war das wunderschön. Ich war da wirklich bestimmt eine Stunde oder zwei am Fenster, habe rausgeguckt. Es war einfach schön. Selbst das Hotel hat nur 75 Euro die Nacht gekostet.
Also, das ist krass.
Das ist fantastisch.
Also, da kannst du nichts sagen, das kannst du auch nicht vergleichen. Bei uns jetzt hier in Deutschland, da hast du ein Hotel, das ist an der Kreuzung in einem Ort, in einer Stadt, egal, und die verlangen halt für ein Doppelzimmer oder für ein Einzelzimmer teilweise echt utopische Preise. Also
ja,
es ist, naja, gut. Aber ja, Julian, du warst auch in Thailand.
Ja, ja, schon, aber schon länger her. 2012 war ich, kurz nachdem ich meinen Realschulabschluss gemacht habe.
Aha.
Und ich habe da auch mega coole Sachen überlegt, weil was Jerome vielleicht nicht weiß, ich sitze ja im Rollstuhl.
Das wusste ich nicht, okay.
Okay, macht nichts. Ich sitze ja im Rollstuhl und ich hatte halt das coole Erlebnis, irgendwo war so eine riesig hohe Bordsteinkante, wo meine Eltern und ich schon gedacht haben, ja, scheiße, hohe Bordsteinkante. Auf einmal rennen so 3 bis 6 Leute, die ich nicht kenne, auf mich zu, die mich dann diese Bordsteinkante, die dann den Rollstuhl diese Bordsteinkante unaufgefordert hochgehoben haben, weil sie gesehen haben, sieht schwierig aus.
Also du wirst lachen, als ich in Thailand war, hatte ich tatsächlich mal, als ich da auf dem Bürgersteig gelaufen bin, tatsächlich mal den Gedanken, Gott sei Dank sitze ich nicht im Rollstuhl, war. Wie machen die das denn? Weil da gibt's auch immer diese Pfosten mitten auf dem Bürgersteig und da kommst du links nicht vorbei und rechts nicht vorbei als Rollstuhlfahrer. Das Zweite, was ich dazu sagen kann, Julian, das wundert mich überhaupt nicht, dass sie dir geholfen haben, weil das ist genau das, was ich so toll finde in Thailand, dass sie eben respektvoll miteinander umgehen, dass sie hilfsbereit sind. Ich will dir 2 Beispiele geben. Beispiel Nummer 1 war am letzten Tag in Bangkok. Ich wollte über eine 6-spurige Straße laufen. Da gab es zwar eine Brücke über diese Straße, aber die wurde so 200, 300 Meter entfernt. Das war ziemlich heiß. Das hieß also 500 bis 600 Meter nochmal extra laufen. Da hatte ich keinen Bock. Ich gehe über die Straße. Also die ersten 3 Spuren, kein Problem. Dann stand ich mitten auf der Straße und dann war das Problem die anderen 3 Spuren. Ich kam da nicht rüber. Das hat aber nicht lange gedauert, nur ein paar Sekunden. Da hielt ein Bus in der mittleren Spur an. Dann hielt daneben ein Motorrad an und rechts von dem Bus ein Auto. Die hielten also zu dritt da an. Die hätten das nicht müssen. Da gab es keine Ampel, kein gar nichts. Sie hielten einfach an, ließen mich da über die Straße gehen und winkten mir dann noch zu.
Praktisch.
Also sowas Verrücktes habe ich in Deutschland nicht erlebt. Und das andere war, am ersten Tag in Bangkok, ich will über die Straße gehen und da fahren die ja andersrum auf den Straßen. Deswegen habe ich in die falsche Richtung geguckt und bin dann einfach auf die Straße. Und dann kam ein Motorrad mit quietschenden Reifen, hat mich fast umgefahren, aber kam dann Gott sei Dank noch rechtzeitig zum Stehen. Also hätte der Urlaub sehr schnell enden können. Und in Deutschland hätte er gesagt, was machst du da auf der Straße? Kannst du nicht gucken? Der hat mich angelächelt und hat mich rübergewunken. Und ich war völlig perplex. Erstmal, weil ich erschrocken war natürlich. Und zweitens, wieso schimpft er mich nicht? Die sind da viel entspannter und rücksichtsvoller. Also das ist genau das. Und die sind eben hilfsbereit. Und es wundert mich gar nicht, dass sie dir da in deinem Rollstuhl geholfen haben. Ich denke mal, das wird dir nicht nur einmal passiert sein.
Nee. Also wirklich sehr, sehr, sehr freundliche Menschen. Und vor allem, du warst halt voll die Attraktion, weil wir kennen Leute aus Thailand. Also ein Freund meines Vaters, der wohnt da mittlerweile mit seiner Familie auch. Hat auch eine Thai geheiratet und so. Und die hat uns logischerweise, ich sage jetzt einfach mal, zu den Märkten geschleppt, wo die normalen Touris gar nicht hingehen. Ja? Und dann hat sich 5 Minuten, nachdem wir auf diesem Markt waren, rumgesprochen, dass da Touristen sind. Die haben einfach Bilder mit uns gemacht, weil sie so Menschen noch nicht gesehen hatten und voll begeistert waren. Und Ich komme ja aus Karlsruhe und also bin ich geboren und bin ich nicht weit weg davon. Und auf einmal spricht uns so ein Typ auf der Straße an, also auf Englisch halt, ne? Wo kommt ihr her? Was macht ihr? Ich so, wir sind aus Karlsruhe, kennst du bestimmt nicht, aber naja, der Typ überlegt kurz, KSC, Fußball, und holt so eine KSC-Sandmütze aus seiner Tasche raus, wo ich denke so, was ist denn jetzt los? Richtig coole Mentalität.
Als ich in Chiang Mai war, war ich auch etwas perplex, als ich dann plötzlich Sachen vom SC Freiburg gesehen habe. Und apropos Fotos, in Thailand hat sich tatsächlich niemand so deswegen für mich interessiert, aber als ich das erste Mal in Asien, also in China war, war es sehr extrem. Da bin ich also von ganzen Busladungen fotografiert worden, weil erstens ein Westler und zweitens ziemlich groß.
Ja.
Und da wurden wirklich ungelogen hunderte Fotos am Tag gemacht. Ich habe es am einem Tag mal gezählt, da bin ich 92 Mal angesprochen worden. Könnte ich ein Foto mit dir haben? Also ich kam mir vor wie Thomas Gottschalk. Das war in Shanghai. Was mich gewundert hat, weil in Shanghai dachte ich, da sind viele westliche Menschen. die da arbeiten, während ich zum Beispiel in Peking fast gar nicht angesprochen wurde, aber überall außerhalb von Peking wurde ich ständig angequatscht und fotografiert. Und immer machen sie das Victory-Zeichen dabei. Und
natürlich.
Ja, ich kam mir wirklich ein bisschen vor wie so ein Thomas Gottschalk, der also mit jedem dann Fotos machen musste. War aber okay. Also in Shanghai hat es genervt, aber ansonsten war es okay.
Ja, wir waren ja da auch unterwegs und haben diese ganze Tempel da besucht. Und ich habe mit Hängen und Würgen habe ich ein Foto gekriegt mit einem Mönch. Ist aber nicht ganz so einfach. Also der wollte sich nicht neben mich stellen. Ich musste auf Abstand gehen und so weiter. Also ich habe mir dann später erklären lassen, dass die da auch ziemlich strikt sind und die machen schon ein Foto, aber die bleiben einfach auf Abstand. Und
Also die Mönche in Thailand haben mich überhaupt nicht beachtet, was ich schade finde, weil ich wäre gerne mal ins Gespräch mit thailändischen Mönchen gekommen. Ja. Ich habe auch mal in einem Hotel neben so einer Mönchsschule gewohnt. Das war in Chiang Mai, da gab es irgendwie eine Schule, dann konntest du hören, die Kinder und so. In China bin ich tatsächlich mal ins Gespräch gekommen. Die haben mich aber angequatscht. Nicht ich sie, sondern sie mich. Und da war auch Foto kein Problem. War super interessant, weil die hatten auch noch nie einen Westler gesehen. Das war 2008, was mich etwas wundert. Aber hatten sie tatsächlich nicht und waren einfach neugierig. Und ich war neugierig auf sie und so sind wir ins Gespräch gekommen.
Ja, ich habe in Thailand ja ziemlich viele Aufkleber verteilt von Ich bin ja immer noch Botschafter für Schwarzwaldradio und ich habe abartig viele Aufkleber verteilt von Schwarzwaldradio. Und sie haben mich halt immer gefragt, es war meistens, wenn ich alleine unterwegs war, haben sie mich immer gefragt, Good Music? Ich sage, ja, very good. Und ich weiß nicht, ich hatte mit den Leuten im Hotel auch so gesprochen, die konnten aber gut Deutsch und habe denen das erklärt und die haben den Aufkleber direkt auf die Aufzugstür geklebt.
Das ist auch cool.
Und dann habe ich gesagt, ja, das ist jetzt auch mal eine geile Werbung. Aber gut.
Das ist Guerilla-Marketing. Nein, finde ich gut, dass du Promo, ja. Promo machst. Ja.
Zurück zu deinem, zu dir, Jerome. Hast du Kritik? Wie gehst du mit Kritik um? Wenn dir jetzt ein Hörer eine Kritik an den Kopf wirft oder es gibt ja ganz oft jetzt so Shitstorm im Internet, finde ich abartig, was da abgeht bei Facebook. Ja, da posten sie ein Bild vom Wendler, der im Ballermann aufgetreten ist und wieso darf der Mann das nicht machen? Ja, aber wenn du da die Kommentare liest, also da kriegst du echt Zustand. Und mich interessiert mal so, wie gehst du damit um? Also ich kassiere selten ungern Kritik ein. Das muss ich noch lernen.
Es gibt da zwei Ebenen tatsächlich für mich. Es gibt einmal die Ebene der Hörerinnen und Hörer und es gibt einmal die Ebene, die professionelle Ebene vom Vorgesetzten. Also wenn du beim Radiosender arbeitest. Ich mache ja inzwischen Podcasts, da habe ich keine Vorgesetzten, da mache ich, was ich will. Da ist tatsächlich diese Ebene weg. Da ist nur noch die Ebene der Hörerinnen und Hörer da. Als ich beim Hörfunk gearbeitet habe, gut, ich mache ja noch ein bisschen Radio und Schwarzwaldradio, aber das ist ja nur sehr wenig. Für mich ist, also erstmal, Kritik ist für mich sehr wichtig, grundsätzlich. Und Kritik wird von mir immer ernst genommen, egal von wem die Kritik kommt, weil wenn jemand sich die Zeit nimmt, und Kritik zu formulieren, hat er sich ja Mühe gegeben. Und egal, ob die jetzt positiv oder negativ ist, ist es erstmal wurscht. Er hat sich die Zeit genommen für mich. Und das ist ja schon mal schön. Das ist das eine. Das zweite ist, gehe ich jetzt mal auf die professionelle Ebene, also meine Vorgesetzten oder auch Kolleginnen oder Kollegen. Wenn die Kritik äußern, nehme ich die sehr ernst und denke drüber nach und nehme sie an. Also Kritik annehmen erstmal. Und das ist nicht immer einfach, weil entweder hat man nicht die gleiche Meinung oder aber es ist auch sehr persönlich. Also wenn du Radio machst, dann gibst du ja sehr, also ich zumindest, sehr viel von meiner Persönlichkeit preis. Und wenn es dann Kritik kommt, und die negativ ist, dann ist es ja auch erstmal Kritik an dir, an deiner Persönlichkeit. Und ich glaube, es ist für keinen Menschen einfach, seine Persönlichkeit kritisieren zu lassen. Niemand will hören, dass er scheiße ist. Ja? Das ist einfach so. So sind wir Menschen. Aber das ist wichtig. Und als ich beim Radio gearbeitet habe, gab es die sogenannten Airchecks. Und diese Airchecks waren bei mir mit meinen Vorgesetzten immer. Also waren wir zu zweit. Ich weiß, dass, oder ich habe mir erzählen lassen, dass zum Beispiel beim SWR oder damals beim SWF die Airchecks mit der kompletten Redaktion waren. Das finde ich sehr hart. Also wenn da 15 Leute da um dich rumsitzen und dich alle kritisieren, das finde ich sehr hart. Weiß nicht, ob man sowas machen muss. Musste ich Gott sei Dank nicht. Ich fand es nämlich schon hart mit meinem Vorgesetzten. Ne? Du hast so eine Kassette, die läuft immer dann, wenn das Mikrofon aufgeht, dann nimmt sie auf. Das heißt, du hast am Schluss eine Kassette. Also liebe Hörerinnen und Hörer, die jetzt jünger sind, Kassetten sind Magnetbänder. Die liefen immer mit.
Diese Dinge, die man mit dem Bleistift.
Ja, genau, die konnte man mit dem Bleistift noch spulen. Genau, und die musste man dann immer mitnehmen aus der Sendung und aufbewahren. Und dann konnte es eben sein, dass der Chef oder die Chefin kam und sagen, Brunel, lassen Sie uns mal einen Aircheck machen. Und dann hat man sich zusammengesetzt und hat die Sendung nochmal angehört, wo eben nur das Wort war und die Musik nicht mehr drin war. Und das war manchmal schon hart, aber ich fand es wichtig. Also es war nicht angenehm, aber ich fand es wichtig, weil du kannst dich ja nur fortentwickeln, wenn du Kritik bekommst und hörst Dinge, die dich verbessern. Ja, wenn man dir sagt, du hättest es da auch anders machen können, überleg mal und so. Das finde ich sehr wichtig. Jetzt kommen wir zur Kritik von Hörerinnen und Hörern. Auch wichtig. Natürlich, aber natürlich spielt da oft eine Rolle die eigenen Befindlichkeiten, die verschiedenen Geschmäcker, die man hat. Und das sind natürlich keine professionellen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch die Zusammenhänge nicht kennen. Trotz alledem, ich freue mich über Kritik. Ich freue mich sogar mehr über negative Kritik. Also wenn man mir eine E-Mail schreibt mit negativer Kritik, dann freut mich das deswegen, weil ich daraus lernen kann eventuell. Wenn jemand schreibt, hey, ich würde dich gerne, freue ich mich natürlich auch, aber es bringt mir in dem Sinne nichts. Ich kann mich da nicht verbessern. Und insofern bin ich ganz froh, wenn ich überhaupt Kritik bekomme und versuche die auch anzunehmen. Ich muss nicht immer der gleichen Meinung sein. Ich kann auch dann zum Schluss kommen, nee, also die Kritik, der kann ich jetzt nicht folgen. Aber ich versuche sie ernst zu nehmen und ich nehme sie auch ernst und nehme sie zur Kenntnis und gehe manchmal auch in Dialog und sage dann, ich sehe das ein bisschen anders und zwar aus diesen Gründen. Wie siehst du das? Was natürlich jetzt schwierig geworden ist, die Blauen, nenne ich sie mal. Ja? Wenn du irgendwas gegen Trump sagst oder gegen Putin, dann schlagen die auf wie die Bescheuerten.
Klar.
Das nehme ich überhaupt nicht ernst. Das kommt bei mir direkt in die Tonne.
Ja.
Aber ansonsten bin ich da immer sehr offen für Kritik und ich finde sie auch wichtig.
Ja, ich find's gut und weißt du, ich habe mir jetzt gerade überlegt beim Zuhören, eigentlich, ich bin ja 54 und ich lerne jetzt eigentlich von deiner Aussage mit meinen Kritiken besser umzugehen.
Na, ist doch schön. Nein, aber ich habe inzwischen drei Podcasts, die ganz unterschiedliche Ziele verfolgen oder
was
oder
machst du? Erzähl mal, was machst du für welche?
Also der älteste Podcast, den ich mache, ist tatsächlich Cruise Tricks. Das ist ein Podcast, da geht es um das Thema Kreuzfahrten. Und da bin ich dazu gekommen, weil ich tatsächlich auf dem Kreuzfahrtschiff mal gearbeitet habe, einen Vertrag. Da war ich im Entertainment-Bereich, habe dann Fernsehen, Radio, Bühne gemacht. Das war sehr anstrengend, aber cool. Und danach, als ich dann wieder abgestiegen bin von dem Schiff, von der AIDA Aura.
Wann warst du auf der AIDA Aura?
Das war 2007, glaube ich, 2007 oder 2008, irgendwo in dem Bereich.
Weil ich war auch so in dem Zeitraum, krass. Okay, ja, genau. Weil ich
als Passagier oder? Als?
Ja, als Passagier natürlich. Okay. Das war richtig.
Als Kapitän. AIDA,
genau.
So, und danach
AIDA war richtig top, ja.
Danach habe ich gedacht, na gut, ich würde gerne bei dem Thema bleiben, aber mir ist das Thema Umweltschutz auch wichtig und habe tatsächlich einen Partner gefunden, der also regelmäßig auf Schiffen unterwegs ist, dessen Beruf es ist, auf Schiffen zu sein und darüber zu berichten. Mit dem mache ich seit über 10 Jahren jetzt diesen Podcast und der macht mir nach wie vor viel Spaß und vieles war irgendwie, ja, du hast doch so Umweltschutz und so und dann Kreuzfahrtschiffe, ja, weil man da viel verbessern kann. Und inzwischen hören uns auch die CEOs von den Reedereien auch zu. Die hören unseren Podcast, das wissen wir, weil sie es gemeldet haben. Und insofern kann man da durchaus ein bisschen was bewegen, zumindest mal die Stimme erheben. Das finde ich cool. Außerdem ist das eine tolle Art zu reisen. Und nicht so schlimm, wie viele sagen. Aber natürlich, da ist noch viel Luft nach oben. Dann habe ich einen zweiten Podcast. Der zweite war zum Thema Elektromobilität, weil ich da sehr intensiv unterwegs bin. Also ich fahre elektrisch seit 2014, glaube ich, oder seit 2012 schon, also schon ziemlich lange.
Warst du auch schon mega früh dran, oder?
Ja. Da war ich sehr früh dran, weil ich 1991 oder 92, ich weiß nicht mehr genau, zum ersten Mal in einem Elektroauto saß als Journalist und gesagt habe, das ist die Zukunft, das ist ja mega geil, wie das Teil fährt. Das hat mir einen irren Spaß gemacht damals. Mit dem CityL hieß der, glaube ich. Das war so ein Einsitzer, wo du so ein, sah aus wie so ein Segelflugzeug ohne Flügel, also die Kabine. Und das war mega geil. Du saßt sehr dicht auf dem Boden und ja, hat tierisch Spaß gemacht. Okay. So, und da habe ich dann eben einen Podcast dazu gemacht, der heißt E-Movotion, E-Movotion. Den mache ich auch schon über 10 Jahre. Und der hieß früher anders, weil ich das mit einem Verein gemacht habe. Diesen Verein gibt's aber nicht mehr. Und dann habe ich mich sozusagen wieder selbstständig gemacht und ja. Mache das also auch schon über 10 Jahre. Und mein neuestes Baby, und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich richtig, richtig, also ich war nie besonders stolz. Ich glaube, das ist vorhin auch mal durchgeklungen, jetzt Radiomoderator zu sein, weil ich immer gedacht habe, ah, das hättest du besser machen können oder das hättest du besser machen können. Aber Soundtrack of Life, den ich jetzt mache, das ist ein Baby, auf den ich wirklich stolz bin, weil also ich hatte die Idee dazu, das war jetzt, glaube ich, das gab es bestimmt schon mal irgendwo in der Art und vielleicht gibt es das auch woanders noch in der Art. Es geht darum, dass wir einen Studiogast einladen oder eine Studiogästin und die irgendwie eine interessante Geschichte hat. Das sind meistens entweder Musiker, Künstler oder Fernsehmoderatoren oder ja Leute aus den Medien oder wo ich einfach sage, den möchte ich gerne mal interviewen. Also war zum Beispiel auch mal die Bierprinzessin zu Gast. Die hatte ich mal kennengelernt in der Diskothek. Die Nina, super sympathische junge Frau. Und laden die ein und interviewen die natürlich, sprechen mit denen über ihr Leben, so wie wir das jetzt auch tun. Und die bringen aber jedes Mal ein Stück Musik mit, das für sie eine besondere Bedeutung hat. Einfach deswegen, weil die dann tatsächlich auch ins Erzählen kommen. Also die sind ja gewöhnt, diese Leute, die wir interviewen, die machen das ja nicht zum ersten Mal, die haben da so ihre Schemas, ne? Und das ein bisschen aufzubrechen mit einem Stück, wo sie dann plötzlich erzählen von ihrer ersten Liebe oder wo sie total enttäuscht und traurig waren oder. Also irgendwas, ein Lied, das für sie eine besondere Bedeutung hat, bringen sie dann mit und darüber sprechen wir dann auch. Und ich habe ein paar Co-Moderatoren dazu, den Andreas Zimmer und den Markus Henkel und gemeinsam, manchmal auch der Uwe Carsten vom Schwarzwald Radio, machen wir das zusammen. Und ich muss ehrlich gestehen, als ich mir das dann so die ersten Folgen angehört habe, ich gedacht, bin ich jetzt aber echt stolz drauf. Ja, das ist ja richtig schön geworden, weil es passt irgendwie anders. Und wir haben inzwischen wirklich Gäste bekommen, wo ich nicht zu wagen gehofft habe, dass wir die bekommen. Und wir haben auch noch einige in der Pipeline, die noch kommen werden. Super interessante Menschen, ja, die auch was zu erzählen haben. Und was auch immer schön war, danach spricht man ja noch miteinander nach dem Interview und wenn das Band nicht mehr läuft und die melden mir dann immer zurück, hey, das hat so einen Spaß gemacht hier. Darf ich wiederkommen? Ja, deswegen kommen die oft zweimal und ja, es macht mir total Spaß und das Ganze wird auch inzwischen ausgestrahlt auf dem Schwarzwaldradio, dieser Podcast. Der wird dann ein bisschen umgeschnitten, damit es als Radiosendung funktioniert. Das ist ja, dann klar, in der Produktion ein bisschen kompliziert.
So reinpacken. Ja, ja,
nee, da muss ja auch die Musik rein, weil du kannst ja als Podcast keine Musik spielen. Also du kannst schon,
wenn du die GEMA-Lizenz geholt, ja.
Die GEMA-Lizenz ist einfach nicht bezahlbar. Also die GEMA-Lizenz ist nicht bezahlbar, weil die wollen ja nicht nur einmal Geld, die wollen dann jeden Monat Geld für jedes Stückchen Musik. Das heißt, wenn du einen Podcast hast, der 20 Folgen hat oder 100 Folgen, dann musst du 100 Mal GEMA bezahlen. Das kann kein Mensch bezahlen.
Nein.
Weiß nicht, was die GEMA sich dabei gedacht hat, weil damit verbietet sie im Grunde Musik. Deswegen können wir keine Musik spielen im Podcast, aber wir können natürlich im Radiosender die Musik spielen und das machen wir natürlich dann auch. Und beim Podcast, dann muss man sich einfach die Spotify-Liste aussuchen. Da machen wir die ganzen Musiktitel rein, da kann man sich das da anhören. Das geht halt leider nicht anders. Aber Soundtrack of Life, das ist ein Baby, mein neuestes Baby. Wir haben jetzt, glaube ich, so um die 20 Folgen mittlerweile. Das ist ein Baby, das mich total glücklich macht. Also das macht mir total Spaß, das zu moderieren.
Ich habe nämlich ein paar Folgen, habe ich mal angehört. Mhm. Und also ich finde es richtig gut, muss ich echt sagen. Und ich finde es gut, auch die Co-Moderatoren, die da mitwirken. Mhm. Also ich finde es eine klasse Sache. Und Ja, Patrick Linke bin ich halt noch dran, den würde ich wirklich gern bei uns mal einladen. Allerdings ist es halt so, weißt du, wenn du ein No-Name bist, dann kommst du nicht einfach an die Leute so ran. Das ist halt, da brauchst du
Anderes Beispiel, ich weiß nicht, ob das schon im Radio oder ob das schon ich glaube, das haben wir schon veröffentlicht, mit Peter Freudenthaler, der Sänger von Fool's Garden. Lied, das mich durch mein Leben begleitet hat, ja. Und plötzlich hast du den am anderen Ende. Oder Patrick Link hast ja schon Harry Weinfurt. Was super interessant.
Ach Gott, der hatte Harry Weinfurt da.
Oder Harry Weinfurt, ich habe gedacht, so bevor ich ihn kennengelernt habe, ich gedacht, naja gut, hatte so eine Werbesendung und moderiert hat das auch und war jetzt nicht so begeistert davon, von dieser Sendung. Und dann habe ich da aber einen sehr reflektierten Menschen plötzlich da mir gegenüber sitzen, der auch eine sehr klare und Position politisch auch hat und die auch klar formuliert, wo ich dann hinterher gesagt habe, dieser Mensch hat mich wirklich, wirklich beeindruckt. Wir haben ihn erwischt auf seinem Hausboot oder sein Bötchen in Belgien.
Wie cool.
Und das renoviert er und verbringt da seine Zeit damit und war ein super sympathischer und netter und sehr reflektierter Mensch. Und solche Menschen kennenzulernen ist natürlich, oder Horst Kloiser, wird euch vielleicht nicht sagen, aber Horst Kloiser war Korrespondent für den WDR viele Jahre. Der hat halt so Leute getroffen wie Nelson Mandela, der hat Leute getroffen wie Bill Clinton und was weiß ich. Der hat wirklich viel zu erzählen. Den kenne ich schon länger tatsächlich, mit dem hatte ich vorher schon mal Kontakt, so ist es entstanden. Oder Eric Penny, ein Sänger, der jetzt nie den großen Durchbruch hatte, aber fantastische Musik macht, ein Amerikaner, der nach Deutschland gezogen ist und so weiter und so weiter. Das sind alles Persönlichkeiten, die ich dadurch kennenlernen kann und viel über sie erfahren und auch viel von ihnen lernen kann. Patrick Linke, hast du ja auch erwähnt, Patrick Linke, ein fantastischer Typ. Jürgen Uhrig, ich war ein Riesenfan von RTL Samstagnacht und plötzlich sitzt mir der Chefautor von RTL Samstagnacht gegenüber.
Die habe ich damals auch sehr, sehr gern geguckt.
Ja, also ich habe dieses... Ich habe den damals schon kennengelernt, weil er bei RTL gearbeitet hat und ich dann mein Praktikum gemacht hat. Und er hat mich damals zu RTL Samstagnacht eingeladen. Ich durfte dann Backstage, ich durfte zur Aftershow-Party. Das war ein fantastischer Tag, den mir der Jürgen damals ermöglicht hat. Der hat sich da gar nicht mehr dran erinnert. Der kannte mich auch nicht mehr. Ich ihn schon. Wir hatten auch Kontakt über Facebook eine Zeit lang, weil er ist rausgegangen aus Facebook.
Ja.
Jedenfalls dem plötzlich gegenüber zu sitzen und dem mal erzählen zu lassen, wie der Witze schreibt und auch für wirklich berühmte Comedians schreibt und was da die Problematik und so weiter ist, ist super interessant. Und auch er ein fantastischer Mensch, der eine tolle Lebensgeschichte hat. Solche Leute kennenzulernen und dann eben auch für die Hörerinnen und Hörer aufzubereiten und erfahrbar zu machen und die damit zu unterhalten, das macht mir einen großen Spaß. Auch wenn das tatsächlich dieser Podcast wirklich mit sehr viel Arbeit verbunden ist, weil man muss natürlich entsprechend auf die Interviews vorbereiten.
Ja, natürlich, das kann schon aus dem Stegreif. Das funktioniert nicht.
Ja, das ist, es sei eben, du bietest es so an, dass man das als offenes Gespräch macht, aber ihr macht es natürlich professioneller und dann läuft es natürlich schon weit Welten anders auf die Vorbereitung und so. Aber ich habe jetzt letzte Woche noch eine E-Mail gekriegt vom Management von der Sängerin Sass. Die fasziniert mich. Diese Frau fasziniert. Und sie antworten mir, ja. Und sie hat gesagt, sie ist halt jetzt gerade auf Tour und so weiter. Sie hat gesagt, wenn wir mal eine ganz interessante Sendung haben, Podcast-Sendung, dann soll ich ihr nochmal schreiben. Das war so toll formuliert, aber sie hat es mir ja auf Französisch gesagt, ja.
Es muss ja dumm, aber ich kann kein Französisch. Nein.
Ja, und jetzt heute habe ich mit dem Manager da vom Büffelmann, also vom Lorenz Büffel gesprochen.
Ja,
und fasziniert mich aber auch nur jetzt wirklich, weil einfach diese der Typ hat mal mit meinem Sohn, der Koch war, abends im Hotel einen getrunken nach dem Auftritt. Und mein Sohn sagte mir, der ist jetzt 32, der sagte, hey Vater, du musst mal Lorenz Büffel anhören. Und ich habe mir das Lied angehört. Und ich habe gedacht, hat der deinen Latten am Zaun oder was? Was singt denn da von Käse? Und dieses Lied habe ich dann als DJ selbst rauf und runter gespielt, weil die Leute das verlangt haben. Ja. Und jetzt, ja.
Aber ich muss ja sagen, an manche komme ich auch nicht ran. Also ich möchte unbedingt mit Anke Engelke würde ich gerne mal ein Interview machen. Das ist ein Mensch, der mich wahnsinnig interessiert. Und zwar nicht, wegen dieser ganzen Comedian-Geschichte oder nicht wegen der aktuellen Promotion für die Bahn, sondern ein ganz anderer Grund. Ich habe ja auch Ethikunterricht, wo ich also über ethische Dinge spreche mit meinen Schülerinnen und Schülern. Und ich zeige da gerne einen Film von Anke Engelke, weil sie hat mal eine Reportage gedreht. Die hieß irgendwie so, die Suche nach dem Glück oder so, ist noch in der Mediathek zu finden. Mhm. Geht eine Stunde und ist eine unfassbar einfühlsame Reportage, die sie da gemacht hat, die mich total, also jedes Mal, und ich habe es wirklich schon bestimmt 10 Mal meinen Schülern gezeigt, also unterschiedlichen Klassen, mhm. Kommen mir da die Tränen. Also jedes Mal kommen mir die Tränen, weil es geht darum, die Suche nach dem Glück. Wo sucht man normalerweise? Ha, man geht zum Lottogewinner. Man sucht irgendwelche Leute, die besonders glücklich sind. Das hat sie so nicht gemacht. Sondern sie ist zum Beispiel zu einem Kind gegangen, das im Sterben lag. Oder zu einem Mädchen, das gerade eine Krebsoperation hinter sich hatte. Oder zu Menschen, die eine andere Lebensform gefunden haben, zusammenzuleben. Oder auch zu einem älteren Ehepaar, die seit über 50 Jahren verheiratet sind. Auch das hat sie gemacht. Aber sie hat das alles, sie hat einen Chor gegründet, wo unglückliche Menschen drin waren, um rauszufinden, ob die Menschen durch das Singen glücklicher werden. Spoiler, ja, werden sie. Haben sie wissenschaftlich nachgewiesen. Und ich kenne das auch von mir, ich singe auch im Chor. Das macht glücklich. Und sie ist also ganz anders da dran gegangen und mit sehr viel Einfühlungsvermögen. Und ich hätte gerne mal über diese Reportage mit ihr gesprochen und auch über ihr Leben. Hat ja auch ein sehr interessantes Leben. Aber auch da, ich habe das Management angeschrieben, habe bis heute keine Antwort bekommen. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise bekommt man zumindest eine Absage. Ja. Oder es gibt einen Podcast, wo zwei junge Prostituierte machen und da über Prostitution sprechen und über das, was sie da machen, erzählen. Die habe ich auch versucht mal einzuladen, weil ich das interessant fand. Mhm. Da hat mir das Management geantwortet, aber sie kommen nicht bisher. Vielleicht ein anderes Mal. Also sie hätten jetzt gerade keine Zeit. Sie sind sehr beschäftigt und das fand ich auch sehr schade. Hätte ich auch gerne. Also sie ist, auch ich kriege nicht alle, die ich gerne hätte, längst nicht. Aber bin zum Beispiel jetzt gerade an Wiegald Boning dran. Da bin ich sehr zuversichtlich. Da bin ich sehr zuversichtlich, weil Jürgen Uhrig ist mit ihm befreundet. Also, na, wenn man den einen hatte und der empfiehlt er einen weiter und dann geht
es. Vitamin D. Und, ja.
Oder ich werde auch demnächst eine Sprecherin, eine ehemalige Kollegin von mir haben, Alette Drexler, die hat auch schon zugesagt, da müssen wir noch einen Termin finden, das ist ein bisschen schwierig, weil sie auch viel beschäftigt ist. Auch eine ehemalige Kollegin, eine ganz fantastische Kollegin, inzwischen Mutter von 3 Kindern und hat auch vieles erlebt, viele schöne Sachen, aber auch nicht nur schöne Sachen. Da freue ich mich auch auf das Gespräch, wahnsinnig. Und ja, man bemüht sich einfach, interessante Gäste zu bekommen, aber es klappt halt nicht immer. Schade.
Ja, okay. Aber
mal Ausdauerbeweise, ne? Und ab und zu, vielleicht klappt dann doch mal.
Ihr habt ja coole Gäste.
Also ja, dann.
Ich betone jetzt aber auch mal einfach so, auch wenn wir kleiner sind, wir haben teilweise wirklich auch jetzt auch mit dir heute Abend, ich finde es einfach klasse, dass du dazu gesagt hast, weil du könntest ja auch da sagen, ja, was habe ich davon, ja? Weil in Wirklichkeit ist es ja so, was hast du davon? Aber du hast ja auch in deinem Gespräch jetzt gesagt, du tauschst dich gern mit den Menschen aus und du hörst auch den Menschen zu. Also
ein Gast muss bei mir nicht prominent sein, damit ich ihn einlade. Ein Gast muss für mich interessant sein, eine interessante Geschichte. Ja. Und natürlich hilft das deinem Podcast, wenn die Menschen prominent sind, da kannst du auch damit werben, hier bei mir ist der und der. Aber letztendlich, ich habe ja viel mit prominenten Menschen in meiner Zeit beim Hörfunk, vor allem bei Antenne 1, gehabt. Wirklich viele Leute getroffen. Rod Stewart war so ziemlich der Größte, aber auch mal LaToya Jackson oder Christa Berg, was weiß ich. Und ich habe aber relativ schnell gemerkt dann, ja, das sind Prominente, aber wenn du mit denen alleine bist, sind das völlig normale Menschen, die dann auch plötzlich anfangen mit dir über ganz normale Probleme zu sprechen. Ja, also wenn sie dir vertrauen und wenn man so oft habe ich dann mit denen in der Kantine gegessen, vor oder nach dem Interview und dann ist man halt ins Gespräch gekommen, dann merkt man, das sind eigentlich völlig normale Menschen, die selber nicht fassen können, dass sie jetzt plötzlich berühmt geworden sind, oftmals, die das genießen, die sich drüber freuen, aber irgendwie auch so eine gewisse Fassungslosigkeit haben. Oder sie gehen auch sehr professionell damit um. Aber es sind einfach ganz normale Menschen, die ganz normal auf die Toilette gehen, wie alle anderen auch, die Bedürfnisse haben, wie alle auch, die einfach Menschen sind und auch mal ihre Ruhe haben wollen. Und wenn man das merkt, und dann ist das Verhältnis automatisch ein ganz anderes, nämlich auf Augenhöhe. Dann bist du nicht so der kleine Fan, der so hochguckt, oh, jetzt bin ich mit dem und dem, sondern der Rod Stewart war nervöser in dem Interview als ich, weil er hatte gleich ein Konzert zu machen, der war total nervös. Und dann merkst du plötzlich, okay, der ist ja nervöser als du. Und das gibt dir natürlich wieder Selbstvertrauen, weil du denkst, okay, wenn der nervös ist, naja, gut, ja, dann das ist auch nur ein Mensch. Ja? Insofern, ja, freut man sich über manche Menschen, die man trifft, weil, ja, man hat viel von den Musik gehört. Also gerade Peter Freudenthaler zum Beispiel, das Lied fand ich klasse. Habe ich da ein bisschen zu oft gehört. Aber ich fand das Lied klasse, und jetzt sitzt er da plötzlich vor dir und erzählt dir, wie dieses Lied entstanden ist, ja, aus erster Hand. Das ist schon toll. Und dann habe ich das Interview gemacht, und dann bin ich abends nach Stuttgart gefahren, in den Club, um da ein bisschen zu tanzen. Und auf dem Weg dorthin komme ich an einem Plakat vorbei, wo er ganz groß drauf ist, weil die machen ja demnächst eine Tour. Da ist er ganz groß mit Bild auf einem Riesenplakat. Ich denke mir, ups, mit dem habe ich gerade gesprochen.
Schon krass. Schon ein cooles Gefühl. Außerdem machen sie ja tolle Musik, muss ich sagen.
Ja, absolut. Ja. Und heute noch. Mal gucken. Die fangen ihre Tour in Freiburg, glaube ich, an. Mal gucken, vielleicht hole ich mir da eine Karte. Vielleicht kriege ich auch eine, ich weiß es nicht.
wenn du lieb fragst, bestimmt.
Ja, meistens mache ich das nicht, sondern ich gehe dann ganz normal als Gast hin und schau mir das an und freue mich des Lebens.
So. Also mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut. Ich muss mich, erstens habe ich in 30 Minuten noch einen Telefontermin, auf das ich mich noch ganz kurz vorbereiten muss, weil die Frau nervt mich schon den ganzen Tag. Aber ich nenne ja...
Sie hört den Podcast nicht.
Nein. Aber weißt du was? Ich nenne ja auch keinen Namen. Aber sie ist eine Vorgesetzte von mir.
Die nerven auf. Ich wollte immer, dass man arbeitet.
Ja.
Versteh ich auch nicht. Hallo, was soll das?
Was soll das?
Aber, und zudem bin ich ja noch zu Gast in Frankreich. Ich finde es auf jeden Fall richtig klasse, dass das hier so funktioniert hat. Und auch, dass ich nicht rausgeflogen bin. Also,
ich auch, da bin ich am meisten froh. Ja,
ich werd dieser Frau nachher hier unten einen Kuss auf die Stirn geben.
Sehr schön.
Nein. Aber Jerome, also wir können gerne in Kontakt bleiben. Also es ist wirklich eine ganz, ganz nette Geschichte mit dir, weil du einfach ein Typ bist, der sich nicht verstellt. Und das gefällt mir.
Dankeschön. Vielleicht noch ein Tipp, wenn du Internet brauchst. Es gibt doch von Elon Musk dieses Internet. Kennst du das?
Starlink.
Ja. Also ich hatte das schon mal, Starlink. Ich habe es tatsächlich mal ausgetestet. Es funktioniert fantastisch. Probier es mal aus.
Das muss ich mir, also...
Ich helfe dir, Alex. Ich helfe dir. Ja, kriegen wir hin. Alles gut.
Kriegst mir nochmal den Link.
Ja.
Das ist überhaupt nicht schwierig. Das ist gar nicht... Ich will jetzt hier keine Werbung dafür machen.
Nein,
das
ist doch richtig.
Ich habe die Antenne, die jetzt nicht mehr verkauft wird, wo ein Motor drin ist, die sich dann automatisch ausrichtet. Aber du machst die Antenne hin, du sagst ihm jetzt such, und dann sucht er die Satelliten, und dann funktioniert das einfach stabil.
Das ist echt viel besser als das, was du jetzt hast.
Ja, und erstaunlich stabil. Also es ist wirklich, es funktioniert wirklich gut.
Ja.
Das muss man sagen. Egal, wie man zu Elon Musk steht, aber das funktioniert richtig gut.
Ja, seine Autos sind ja auch nicht schlecht. Also das ist...
die Autos sind auch nicht schlecht. Es steht auch eins in der Garage bei mir. Aber ich würde mir jetzt kein neues kaufen.
Von Tesla tatsächlich. Kann ich auch verstehen.
Weil ich den nicht mehr mag, den Typ. Das unterstütze ich nicht. Aber es sind fantastische Autos. Ja. Nee, ich werde jetzt tatsächlich nach diesem Gespräch runtergehen in die Küche, mir einen Joghurt nehmen und die Marmelade, die ich selber hergestellt habe, mit Himbeeren aus meinem eigenen Garten. Nee, Brombeeren sind es. Die ich zu Marmelade verarbeitet habe selber. Werde ich jetzt mischen, und dann werde ich mir einen schönen Joghurt mit selbstgemachten Früchten, wie sagt man dazu?
Kredenzen.
Mir selbst kredenzen, genau.
Das klingt aber lecker. Das klingt.
Ja, das hoffe ich doch.
Das klingt richtig lecker. Ja, ich lasse mich jetzt überraschen hier, was meine Freunde mir da unten nachher zaubern. Also ich sag Tschüss und vielen
Dank. Wir alle sagen Tschüss, würde ich sagen.
Achso, okay. Dann Danke dir, Jerome.
Sehr gerne. Und
gerne wieder. Hat Spaß gemacht.
Ja, hat riesig Spaß gemacht. Komm gerne wieder. Also nächstes Mal vielleicht wieder. Und übernächstes
okay.
Mal.
Okay. Je nachdem, wie du Zeit hast.
Jetzt übertreibt er aber.
Nein, alles gut. Du passt.
Alles Gute. Ciao.
Alles klar. Vielen lieben Dank.
Tschüss.
Ciao. Ciao.